Willkommen zu einer neuen Folge vom Open Science Radio. Heute die Nummer 93. Die 100 lacht uns schon bald entgegen. Heute ist der 24. November 2017. Ich bin nicht alleine. Wie immer der wunderbare, der gut informierte Matthias Fromm. Hallo Matthias.
Guten Morgen. Okay, Morgen. Es ist 4 Uhr am Nachmittag, aber irgendwie fühle ich mich so, als wäre ich gerade aufgestanden.
Ja. Ja, erschlagen von den vielen News, die wir heute vor uns liegen haben.
Unfassbar. Wir haben eine unbeabsichtigte Themenfolge fast schon, könnte man sagen.
So könnte man das fast sagen, ja.
Ja.
Ja, manchmal clustern die Themen einfach so. Aber das werdet ihr sicher dann hier gleich im Laufe der Sendung wahrnehmen. Wir haben heute mal ein bisschen einen anderen Einstieg. Wir machen die Hausmeister-Themen mehr ans Ende, haben wir gesagt, und wollen eigentlich gleich mit dem Hauptthema schon fast anfangen, wie wir es fast nennen können. Es geht heute sehr viel um Open Access und derartige Sachen. Wie schon gesagt, das war jetzt nicht irgendwie aktiv ausgewählt. Das sind einfach die ganzen Neuigkeiten, die sich dazu jetzt so ergeben haben. Ne?
Mhm.
Interessant, dass eigentlich auch dieses, ich nenne es mal Zugpferd-Thema, doch auch immer mal wieder so richtige Peaks nochmal erlebt. Dann, wenn man sich das mal so vorstellt, ist ja eigentlich mit Open Access hat das Ganze angefangen, wenn man sich das jetzt mal so vorstellt. Und also Open Access als ja der freie Zugang zu den Publikationen, also ohne Lizenzkosten, und ist von daher das Zugthema, weil sich daran eigentlich diese ganze Community sozusagen gefunden hat, würde ich mal sagen, oder vielleicht ja. So meine Ansicht gefunden hat, und gleichzeitig ist es ja eigentlich nur der Anfang, denn es ist letztendlich das Endprodukt, ne? Wenn man so im Ich zitiere da immer diesen Research Cycle oder finde das an dem Bild immer ganz nett aufzustellen. Ne? Man hat eine Idee, man macht Get Funding, man bekommt Funding dafür, macht eine Planung, akquiriert Daten, analysiert die Daten, schreibt Manuskript, schmeißt es ins Peer Review und am Ende soll das Ganze publiziert werden. Das heißt, soll rausgehen und dann kommt das Thema Open Access zu tragen. Aber letztendlich sind da ganz, ganz viele Schritte davor, die noch interessant sind. Das ist, by the way, auch so, wie wir unseren Open Science Workshop immer aufziehen, ne? Also anhand dieser ganzen Thematik, dieses Workflows. Und heute kommen wir sozusagen beim Ende an und schauen uns dann ein paar schöne Themen dazu an. Aber Matthias war auch noch fleißig und hat noch ein paar schöne andere Sachen rausgesucht.
Ja. Es ist auch gar nicht so erstaunlich eigentlich, dass wir, weil sich Open Access sozusagen als Kristallisationspunkt für diese ganze Szene, für diese ganze Open Science Bewegung, die dann danach sozusagen auf das Nach- oder auf das Davorliegende eigentlich schaut, dass sich Open Access jetzt wieder immer mal wieder reindrängt als Thema, weil das ja jetzt in so einem Adaptionszyklus drin ist. Ne? Und Open Access ist halt als erstes sozusagen losgegangen und auch schon vor sehr, sehr langer Zeit schon im Prinzip losgetreten worden, würde ich fast meinen. Und ist halt jetzt in den letzten Jahren in die Phase gekommen von breiter Nutzung, breiter Adaption und tritt halt jetzt in diese Phase ein, wo sozusagen das Modell von Open Access so weit ist, dass es sowohl in die Policy-Richtung eigentlich so langsam wandert oder eigentlich jetzt schon gewandert ist. Das heißt also, es müssen auf der politischen Ebene entsprechend auch Maßnahmen getroffen werden, die das behandeln, weil es gibt einfach genug Leute, die es mittlerweile machen wollen und auch machen. Und es gibt auch genug Leute, die sich nach wie vor dagegen sträuben, Open Access zu publizieren. Und das ist sozusagen ein Stückchen jetzt eine Frage der Politik, da einen Weg des Konsenses zu finden, um beide Parteien gerecht zu werden, im Sinne von Chancen bieten, das zu nutzen, aber auch Anreize bieten, das zu nutzen und auch Vorbehalte niederzuringen letzten Endes. Und in gleichem Maße, wie das in die Policy-Richtung geht, geht es halt jetzt auch in die kommerzielle Richtung. Ne? Das sehen wir ja über die letzten 5 Jahre, vielleicht 4 Jahre eher, dass sich viele der klassischen Verlage auch hin zu so einem zumindest Open Access zugeneigtem Verlag, ich will nicht Open Washing sagen, das ist immer so gemein, vielleicht.
Wer würde sowas sagen?
Ne, da stehen ja auch vielleicht wirklich hehre Absichten hinter. Aber wir haben es bei Open Springer gesehen, wir haben es bei Open Wiley gesehen, wir haben es bei Elsevier, sehen wir es gerade, nicht wenig, kommen wir aber noch drauf.
Genau.
Und das ist sozusagen die beiden Dinge, das sind, glaube ich, meines Erachtens die letzten beiden Mauern, die überwunden werden müssen. Wahrscheinlich werden sie einfach durchgebrochen, um das Ganze dann tatsächlich als etabliert anzusehen. Ne? Wenn wir jetzt Policy-Richtlinien haben, die in den kommenden Jahren das so regeln, vielleicht auch mit einer Übergangszeit, dass es in einer sinnvollen Art und Weise nutzbar ist und dann kommerzielle Modelle, die auf dieser Regelung auch aufbauen und auf der Nutzung aufbauen, dann ist es im Prinzip angekommen. Ne? Und
ja.
Ich vermute, dass wir viele von den anderen Open Science-Facetten in den zukünftigen Jahren einen ähnlichen Prozess gehen sehen.
Ja, stimme ich zu. Auch da wird sicher immer wieder hinterfragt werden müssen, auch wie das denn gemacht wird. Beim Publizieren ist natürlich ein riesen monetärer Rattenschwanz hinten dran und der natürlich auch sehr viel Einfluss auf dieses gesamte Lenken hat. Und natürlich schwenken jetzt viele auf Open Access um, aber viele auch von den kommerziellen natürlich immer noch mit dem Ausblick, da große Gewinne einzufahren. Das ist natürlich auch ein großes Problem. Ne? Ich denke, jeder Wissenschaftler hat hier irgendwie schon von so verschiedensten Verlagen, also von diesem Predatory Publishing, wie man es sagt, also Werbung bekommen, ja, bei uns kannst du ganz günstig publizieren und all solche Sachen. Und dann waren es keine richtigen Journale, wenn man so möchte. Ja. Das ist einfach sozusagen Betrug, ne? Ja. Weil da kein Peer Review stattfindet und solche Sachen. Das ist das eine, aber natürlich auch die großen etablierten Verlage, die natürlich versuchen, sozusagen ihr Business Model umzustellen, aber mit möglichst wenig Einbußen finanzieller Natur. Und da ist natürlich jetzt noch diese generelle systematische Frage zu stellen, brauchen wir die Verlage in der Art, wie sie jetzt existieren, oder können wir das nicht über eigene Infrastruktur, also publike, wie sagt man, öffentliche Infrastruktur regeln und da eigentlich so eine Plattform bieten, wo sich Verlage vielleicht einfinden können im Sinne von Dienstleistern, die vielleicht beim Copy-Editing oder sowas helfen.
Mhm.
Aber dass die eigentliche Verbreitung und auch Haltung und der ganzen Sachen eigentlich ganz anders stattfindet, was natürlich zu ganz erheblichen kommerziellen Einbußen oder monetären Einbußen bei den Verlagen führen kann. Und das gefällt ihnen natürlich nicht. Und da sieht man entsprechend dann auch den Gegenwind.
Ja. Im Prinzip ist die darunterliegende Frage, ist Verlag eine Bezeichnung für einen kommerziellen, für einen wirtschaftlichen und politischen Akteur, oder ist Verlag eine Bezeichnung für eine Aktivität, die man an unterschiedlichsten organisationellen oder institutionellen Strukturen aufhängen kann.
Ja, das stimmt natürlich. Es gibt natürlich auch Verlage von Universitäten, das stimmt. Vielleicht hätte ich das mehr spezifizieren sollen, also die kommerziellen Verlage, so wie wir sie kennen. Natürlich könnte jetzt auch, wenn wir eine große Infrastruktur hätten und darin eine Organisationsstruktur haben, die sozusagen für das Publizieren verantwortlich ist, dann ist das natürlich auch ein Publisher. Ne? Stimmt, genau. Natürlich, ja. Richtig. Ja, also es bleibt spannend auf jeden Fall. Und das Thema Open Access, obwohl es halt eben dieses Zugpferd ist, ist definitiv noch nicht abgefrühstückt. Da gibt es noch viel zu machen. Und ja, wie wir jetzt gleich sehen werden, gibt es natürlich sehr, sehr viele Sachen, die das adressieren, und da gibt es natürlich Gezerre in alle möglichen Richtungen. Und fangen wir doch gleich einfach mal an, Matthias, ne?
Ja, wir hatten ja in der letzten Folge schon mal auf so ein paar Blogposts hingewiesen von Open Knowledge International, glaube ich. Also der internationalen Organisation hinter der Open Knowledge Foundation oder die neue Open Knowledge Foundation Bezeichnung. Ich komme damit echt wirklich durcheinander.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob man sich damit einen Gefallen getan hat, um ganz echt zu sein. Denn Open Knowledge Foundation ist immer klar, ja, eine Foundation. Und ohne dieses Foundation ist immer so, wie man es jetzt Open Knowledge, bin mir auch nicht ganz sicher, wie das dazu kam. Aber ich denke, wir müssen jetzt damit leben. Eine andere Namensänderung wird es so schnell nicht geben, denke ich.
Genau. Und da hatten wir in der letzten Folge schon auf zwei Artikel hingewiesen von Danny Lemmerhirt auf dem Open Knowledge International Blog, und von Jenny Milroy hatte ich, glaube ich, noch eingeworfen auf dem Open Knowledge Foundation Blog, die sich mal genauer mit der Frage von den Kosten von wissenschaftlichen Publizieren auseinandergesetzt haben. Ne? Also insbesondere Danny wirft da einen Blick auf die dahinterliegende Infrastruktur und was das eigentlich aus so einer öffentlichen Wissens- und öffentlichen Gutsperspektive oder Datenperspektive betrachtet, was sich da so feststellen lässt. Also zwei wirklich lesenswerte Artikel. Und einen davon hattest du auf jeden Fall heute für diese Folge nochmal mit reingeworfen.
Genau, genau. Ist auch schöne Visualisierung dabei, fand ich bei dem vom Danny, ja. Genau. Ja, also empfehlenswert, um da den Gesamtüberblick nochmal zu bekommen. Und ich glaube, es war, glaube ich, jetzt hauptsächlich an UK hochgezogen, meines Erachtens, wenn ich mich recht entsinne, aber ist natürlich ähnlich in anderen Ländern auch. Ich glaube, nur da waren halt so Zahlen und derartige Sachen, glaube ich, besser verfügbar, wenn ich mich recht entsinne.
Genau, ja. Genau. Also die so eine ähnliche Erhebung hat ja, oder was heißt Erhebung? Nike Ojan hat sich, hat sich damit ja vor vielen Jahren schon mal begonnen auseinanderzusetzen und er hat auch so, hat auch wirklich schöne Visualisierungen gebastelt, weil er in den Instituten mal nachgefragt hat, also in den Universitäten nachgefragt hat, was die eigentlich für Subscriptions ausgeben und dann sich angeguckt hat, was die abonnierten Journale dann eigentlich, wenn man auch bei ihnen einreicht, für Article Processing Costs aufrufen und hatte das auch visualisiert und das ist auch eine wachsende Liste. Ich glaube, die kann man bei GitHub ganz gut einsehen und das nachverfolgen. Wobei, da gibt es, glaube ich, jetzt auch eine eigene Webseite, müssen wir mal raussuchen und verlinken. Mhm. Und das ist auch eine wachsende Liste, weil immer mehr Universitäten oder wissenschaftliche Einrichtungen da sozusagen Input reinliefern.
Sollte man vielleicht bei der Gelegenheit noch sagen, ne, dass diese Daten nicht einfach so herumliegen, also man muss die immer schon einklagen fast oder ja, zumindest organisieren. Das ist nicht einfach so, dass man da mal hier eine Google-Sache machen kann und dann liegen einem die Sachen auf dem Rechner. Das ist sehr schwierig dran zu kommen. Entweder wird sich gesammelt oder auch solche, ja gut, auch natürlich die Verträge zwischen den Bibliotheken und den Verlagen, die sind ja nicht öffentlich. Also das ist sogar mit NDAs. Also wir hatten so häufig, wie heißt das auf Deutsch, eine nicht
Verschwiegenheitserklärung?
Verschwiegenheitserklärung, ganz genau. Mhm. Also das heißt, da ist natürlich auch wirklich gewollt, dass diese Informationen nicht nach draußen kommen. Ja, auf jeden Fall ist das auch so ein schöner Punkt, wo man sieht, dass so ein Informationsgradient auch wirklich gegen die Allgemeinheit ausgespielt werden kann. Gut, ja, dann geht's gleich weiter.
Weniger schön. Na, wer
weniger
weiß,
schön,
wer weiß,
genau.
Wer weiß. Nicht, mal gucken. Man hat ja als Deutscher hat man merkwürdigerweise so ein bisschen den Vorbehalt, alles, was vor Gericht gezerrt wird, ist erstmal doof. Aber viele Entscheidungen sind ja gerade wichtig, sie vor Gericht mal klären zu lassen. Insofern vielleicht gar keine schlechte Nachricht, aber vielleicht auch noch keine gute. Wir hatten ja gerade schon angesprochen, dass sozusagen Open Access sich so ein bisschen an dem Punkt befindet, dass es sowohl auf der kommerziellen als auch auf der Policy-Seite jetzt im Prinzip so an der Schwelle dazu steht, verankert zu sein oder verankert zu werden oder entschieden zu werden, was jetzt sozusagen die maximale Stoßrichtung ist, in die man jetzt gehen kann. Und es gab, ich glaube, es ist sogar schon ein bisschen her, an der Uni Konstanz einen Vorstoß. Im Dezember 2015, wenn ich mich nicht ändere, gab es eine Satzungsänderung an der Uni Konstanz, die erlassen hat, dass wenn Wissenschaftler Artikel in Fachzeitschriften veröffentlichen wollen oder für Fachzeitschriften verfassen, dann müssen diese Beiträge, unabhängig davon, wo sie veröffentlicht werden, eigentlich ein Jahr nach der Veröffentlichung auf dem Publikationsserver oder auf einem Publikationsserver zugänglich gemacht werden. Das kann sozusagen so ein Repository an der Uni sein, das kann aber auch ein anderes Repository, also so ein Preprint-Server oder Postprint-Server wäre es in dem Fall wahrscheinlich eher. Mhm. Auf jeden Fall muss es auf jeden Fall öffentlich zugänglich sein. Und dazu hat sozusagen dazu haben die Wissenschaftler, die den Verlagen dieser Fachzeitschriften ein Nutzungsrecht für das jeweilige Journal einräumen, gleichzeitig auch der Universität ein einfaches Nutzungsrecht eingeräumt, damit die auch das durchführen kann, diese Veröffentlichung nach einem Jahr. Es gibt auch Ausnahmen davon wieder, aber grundsätzlich war das die Regelung, die man in die Satzung geschrieben hat. Und jetzt hat das Verwaltungsgericht Mannheim, das wird wohl wahrscheinlich der zuständige Gerichtsbezirk sein oder keine Ahnung warum, ist Konstanz Baden-Württemberg, oh Gott, mein Geografie verlässt mich gerade.
Ja.
Verzeihung an alle Konstanzer. aber ich vermute es. Auf jeden Fall hat das Verwaltungsgericht, der Verwaltungsgerichtshof Mannheim, in einem Verfahren zu diesen Open Science Vorgaben in Baden-Württemberg jetzt entschieden, dass es erstmal keine Entscheidung treffen will, sondern darum gebeten, dass das Verfassungsgericht sich dieser Frage annimmt und mal darüber zu befinden hat, ob das Bundesland überhaupt die Kompetenz hat, einem Wissenschaftler über das Hochschulgesetz, also in das Gesetz, in dem diese Sachen eigentlich geregelt sind, zu einer Zweitveröffentlichung, wie es die Uni Konstanz jetzt festgeschrieben hat, zu verpflichten. Ich glaube, was da drunter liegt, ist sozusagen, sind im Prinzip zwei Rechtsregelungen auf unterschiedlichen Ebenen. Das eine wäre so eine Art das Nutzungsrecht in Verbindung mit einem Urheberrecht, und das andere wäre vielleicht so ein Stückchen zu fassen unter der Freiheit der Forschung, und das sind im Prinzip zwei Dinge, die an dieser einen Stelle kollidieren können, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Und wenn ich mich recht informiert habe, gab es zumindest noch keine Reaktion seitens des Verfassungsgerichts. Ich glaube, die Meldung vom Verwaltungsgericht in Mannheim ist auch erst ein paar Tage alt, vom Anfang November. Der Beschluss wurde Ende September gefasst, und die Pressemeldung vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg war vom 6. November. Und meines Erachtens hat sich das Verfassungsgericht in Karlsruhe noch nicht dazu geäußert. Aber das ist sicherlich eine sehr, sehr spannende Entscheidung, die da getroffen werden wird.
Ja, also ich begebe mich jetzt hier auf sehr dünnes juristisches Eis hier, aber letztendlich reiben die sich ja sozusagen am Grundgesetz, ne? Sozusagen Kunst und Wissenschaft und Forschung und Lehre sind frei, ne? Also das ist sozusagen der Knackpunkt gleich bei der ganzen Sache. Das heißt, man kann eigentlich niemanden vorschreiben sozusagen, wie er publiziert, ne? Je nachdem, wie weit man diese Freiheit jetzt entsprechend interpretiert. Ne? Man natürlich immer noch das machen. Bitte?
Genau. Ich glaube, das ist so ein Aspekt, und ich glaube, warum der Verwaltungsgerichtshof das Verfassungsgericht eingeschaltet hat, ist tatsächlich, weil da zwei Paragraphen auf unterschiedlichem Gesetzgebungsniveau miteinander konkurrieren. Das eine wäre ich glaube, Artikel 44. Die Fragestellung sozusagen, oder der die Frage aufwirft, ob der Kompetenzbereich zum Urheberrecht eigentlich bundesrechtlich ist oder in dem Fall eine landesrechtliche Entscheidung eigentlich sein muss. Und das macht es, glaube ich, nochmal deutlich komplizierter. Aber wie gesagt, ich bin auch kein
Jurist.
Jurist, genau. Ich will was mit Rechtswissenschaftler oder sowas sagen. Insofern fällt mir das schwer, da auch die beiden Sachen auseinanderzuhalten.
Ja, also ich kann da, befürchte ich, auch keine kompetente Meinung oder kompetente, nicht mal eine Meinung, keine kompetente Statement in der Richtung hier geben. Von daher stellen wir es mal so hin, vielleicht löst sich das auf und kann dann auch laienfreundlich kommuniziert werden. Ich persönlich habe da jetzt arge Bedenken, mich dazu weit aus dem Fenster zu lehnen.
Ja, genau. Genau, ich glaube, also das kann man sicherlich sehr, sehr gut verfolgen. Zum einen wird es da bestimmt eine Reaktion seitens des Verfassungsgerichts geben. Zum anderen lässt sich das aber sehr, sehr gut verfolgen auf, wie immer, iRate-Info. Ja.
Der Klassiker für solche Sachen.
Genau, die das eigentlich immer ganz gut darstellen. Und ich glaube, da hatte ich auch mal einen Artikel darüber gelesen, und die hatten das auch sozusagen auf den Streitpunkt zurückgeführt, dass das Landeshochschulgesetz im Prinzip in Konkurrenz an der Stelle und mit dieser Entscheidung zu dem Urheberrecht, was ja bundesrechtlich geregelt ist, stünde. Ne?
Okay.
Und das ist, glaube ich, das Problem.
ein kleiner Nebenschauplatz, wie sagt man, Nebengeplänkel, wie auch immer. Gucken wir mal, was draus wird.
Genau. Ja.
Auf der anderen Seite, der positive Impact von Open Access lässt sich ja nicht abstreiten. Ne?
Nein. Da gab es eine spannende Untersuchung, wie ich finde. Und zwar von einem Gast, den wir auch hier schon hatten. Du hattest nämlich mal die Kali Strasser getroffen, genau. Auf der Wikisite, wenn ich mich...
Genau, in diesem Jahr.
Genau. Und die Kali Strasser, weiß nicht, ob sich unter den Hörern jemand erinnert, arbeitet, glaube ich, für die Gordon and Betty Moore Foundation. Und die Gordon und Betty Moore Foundation fördert diverse wissenschaftliche Projekte und Wissenschaftler und würde gerne oder war sozusagen an dem Punkt zu entscheiden, wie sie weiter mit der Bedingungsvergabe umgehen, wie eigentlich veröffentlicht werden soll, wenn Projekte veröffentlichen, die von ihnen gefördert werden. Und da haben sich die Kali Strasser und die Ezra Care, ich weiß es nicht so genau, wie sie ausgesprochen
wird. Ja, bin ich auch nicht ganz sicher, wie man das jetzt aussprechen würde, ja.
Genau. Mal in einer Untersuchung angeguckt, ob man eine Aussage darüber treffen kann, ob man eine Schätzung treffen kann, wie sich eigentlich das auswirken würde, wenn jetzt die Gordon Betty Moore Foundation Open Access für alle Geförderten vorschreiben würde. Na, also wenn man jetzt festlegen würde, okay, ihr dürft nur noch in einem Open Access Journal nach einem goldenen oder grünen Open Access Weg veröffentlichen. Und das haben die beiden mal untersucht. Und es gibt bei PeerJ die Veröffentlichung dazu, wo sie unter anderem auch die Methode vorstellen, was sie gemacht haben. Sie haben sich nämlich seit 2001 erschienene Artikel und Publikationen angeguckt in mehr als 500 Journals, die von Geförderten der Gordon and Betty Moore Foundation veröffentlicht wurden, wo die sozusagen veröffentlicht wurden, in welchem Journal und was das darunterliegende, die darunterliegende Open Access Policy ist. Und was sie skizziert haben ist, oder was sie als Annahme hatten, oder was sie untersuchen wollten, ist, ob es ob eine von zwei Open Access Strategien an irgendeiner Stelle vielleicht sogar negative Auswirkungen hätte. Und die beiden Open Access Strategien haben sie unterteilt nach, jetzt muss ich es gerade suchen. Ach ja, genau. Also sie haben zwei Wege untersucht. Das eine wäre, dass eine Veröffentlichung, eine öffentliche Veröffentlichung, also eine öffentlich zugängliche Veröffentlichung unter Open Access Bedingungen innerhalb von 12 Monaten sein muss. Und dabei kann man entweder den Green oder Gold Open Access Weg beschreiten. Und der zweite Weg, Policy B haben sie es genannt, wäre, dass man sofort Open Access veröffentlichen müsste. Und dann haben sich die beiden, also nicht nur nach zwölf Monaten, sondern tatsächlich bei der ursprünglichen Veröffentlichung sofort unter Open Access Bedingungen, sodass die Paper oder die Daten oder beides im Bestfall frei zugänglich wären. Und die beiden haben sich dann angeguckt, was sozusagen die bisher veröffentlichten Artikel unter welche der beiden Kategorien die fallen würden und wo sie sozusagen rausfallen würden. Und was sie rausgefunden haben, ist, dass tatsächlich im Prinzip fast 100%, ich glaube 99,3% aller bisher veröffentlichten Artikeln tatsächlich mit zumindest der ersten Veröffentlichungsstrategie, also der Open Access Veröffentlichung nach 12 Monaten oder nach maximal 12 Monaten schon gefolgt werden. Das heißt also, im Prinzip machen die Geförderten der Gordon and Betty Moore Stiftung ohnehin schon, folgen die sie ohnehin schon diesem Weg. Und ich glaube, für die Policy B, das wäre der Weg sofortige Open Access Policy, war es ein bisschen geringer, aber auch nicht wahnsinnig viel. Ich glaube, da waren wir irgendwo bei 92, 93. Müsste ich nochmal reingucken. Also auch erstaunlich viel wären tatsächlich schon in beiden Strategien möglich gewesen. Und dann haben sie sich zeitgleich noch angeguckt, was sozusagen die geschätzten Kosten für beide Strategien wären und haben am Ende dieses Paper im Prinzip als Grundlage dafür genommen, für die Gordon und Betty Moore Stiftung festzulegen, was in Zukunft eigentlich die Anforderungen an die Geförderten sein sollen, sodass die Stiftung jetzt auch in der extra neu aufgestellten Open Access Policy jetzt in diesem Jahr festgeschrieben hat, dass man tatsächlich der Policy A folgt. Das heißt, alle Geförderten müssen ihre Publikationen innerhalb von 12 Monaten frei zugänglich machen. Und ich glaube, das umfasst auch die genutzten Daten.
Man muss natürlich sagen, also die Änderung ist ja, wie schon gesagt, schon, es ist ja schon, wird ja schon fast so gelebt. Liegt natürlich auch daran, welche Gruppierungen von der Moore Foundation auch gefördert werden. Das sind alles Leute, die, denke ich, sehr innovativ sind, die sehr in die Richtung gehen. Ich meine, das ist schon fast schon so ein Selbstläufer. Und warum ich, by the way, mit der Carly da gesprochen habe, war ja, dass sie auf der Wiki-Site war, ne? Sozusagen auf einer Konferenz, die sich doch mit einem relativ heißen, brennenden Thema auseinandersetzt und wo eine Menge Innovation eigentlich schon von vornherein vorhanden ist. Und das ist halt deren generelles Konzept. Ja, die fördern halt einfach den heißen Scheiß, wenn man so sagen möchte. Gut, geht man aus, dass es in der Forschung immer der Fall ist, dass man immer neue Sachen angeht, aber es ist hier wahrscheinlich noch ein bisschen stärker. Und man muss natürlich auch sagen, also wer steht denn nicht hinter dieser Foundation? Und das ist der Intel-Mitbegründer Gordon Moore, also sozusagen, der wirklich schon immer für Innovationen stand. Und von daher ist das ein gutes Signal, wenn man so möchte, dass hier eine doch sehr innovative und mit doch sehr starker Vision ausgestattete Institution das auch nochmal hier klar kommuniziert, dass das für die eine wichtige Strategie ist, ja, das so zu fahren. Und ist auch ein schönes Beispiel. Eigentlich sollten das verschiedene Institutionen auch mal so für sich durchrechnen. Ne? Das ist natürlich, ich könnte mir vorstellen, dass man sowieso solche Reports vorliegen hat. Also wenn so eine Funding Agency irgendwie letztendlich ihre Programme evaluiert, haben sie sowieso von den geförderten Leuten, die diese Daten vorliegen, dann ist es jetzt zumindest nicht mehr ganz so viel Aufwand für Außenstehende, sowas dann durchzuführen. Ne? Genau. Also hast du sowas schon mal woanders gesehen? Also ich habe sowas, glaube ich, noch nicht in der Art gesehen und das wundert mich so ein bisschen eigentlich, aber das ist vielleicht meine, nicht, dass ich danach gesucht hätte, sagen wir das so, aber ich hätte mir vorstellen können, ich wäre schon mal früher über sowas gestolpert, da könnte mich jetzt nicht dran erinnern. Das ist eigentlich natürlich eine sehr, sehr plausible Sache, das auch abzuklopfen auf diese ganzen Sachen.
Meines Erachtens gab es sowas in kleinerem, im kleinen Rahmen bei der DFG mal. Die geguckt haben, wo eigentlich die DFG geförderten Wissenschaftler publizieren, weil die DFG ja auch
einen Fördertopf da gemacht hat.
Genau, so einen speziellen Fördertopf dafür gemacht hat, genau. Auch schon ein paar Jahre her jetzt, glaube ich, wo sie ihn initial mal ins Leben gerufen haben. Aber ich denke, vielleicht da unterschied sich die Methodik so ein bisschen und ich glaube, das Ergebnis war nicht ganz so Open Access umarmend.
Ja. Es hat natürlich immer noch gereicht, diesen Fördertopf einzurichten. Von dem habe ich auch schon profitiert letztendlich. Also das ist letztendlich, glaube ich, früher hatten sie 100% gefördert, jetzt sind es, glaube ich, 65% oder vielleicht, weiß nicht, ob das nur bei uns an der Uni so ist, aber letztendlich, dass wenn man in einem Journal, was wirklich Gold Open Access ist und nicht Hybrid, muss man auch noch sagen, nur reines Golden Apps, Gold Open Access liefert, konnte man da bis zu auch ein Limit, glaube ich, was 2.000 Euro. Ich werfe jetzt mit vielen Zahlen um mich, die vielleicht gar nicht stimmen, aber die bis zum gewissen Limit dann gedeckelt oder gezahlt werden konnten, genau. Ja, stimmt, da macht das natürlich auch Sinn, dass die das evaluiert haben, aber habe ich sozusagen jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, dass da was war, aber ich kann mir klar vorstellen, dass sie das im Vorfeld zu so einer Förderung natürlich erstmal evaluiert haben.
Genau.
Schön.
Kommen wir vielleicht gleich mal zu einer weiteren Studie. Wir überspringen mal einen Punkt und kommen auf den gleich zurück. Es gab eine weitere Studie in einer ähnlichen Stoßrichtung. Und zwar haben Emma K. Wilson und Jamie Humphrey mal untersucht, wie eigentlich die Umstellung eines der größeren Journale auf Open Access verlaufen ist. Und zwar haben sie sich angeguckt, das Journal, ich habe es vergessen, RCS Advantages, glaube ich. Das ist im Prinzip so ein Riesen-Journal, so ein Mega-Journal der Royal Society of Chemistry. Da wird nicht nur über Chemie drin veröffentlicht, sondern es sind eine ganze Reihe von STM-Themen, also hier Science, Technology und Medicine, glaube ich. Da finden sich also auch Bio-Themen, da finden sich auch medizinische Themen, werden da veröffentlicht. Und die wurden vor etlichen Jahren, haben die angefangen, dieses Journal umzubauen. Ich glaube, ich hatte es mir irgendwo aufgeschrieben. Ich glaube, 2011 wurde das gegründet, genau, also als Open Access dieses Journal gegründet, was übrigens nicht Advantages heißt, sondern RCS Advances. Und mittlerweile auch für einen großen Anteil an Publikationen aus diesem STM-Bereich zuständig ist. Ich glaube, Sie reden hier von knapp einem Drittel der Paper, die in diesem Journal veröffentlicht werden aus diesen Bereichen, was also schon ziemlich groß ist. Und die haben sich mal angeguckt, ob in irgendeiner Art und Weise diese Umstellung auf Open Access dafür gesorgt hat, dass weniger veröffentlicht wird, dass vielleicht sich die Qualität verändert hat und dadurch im Laufe der Zeit weniger veröffentlicht wird, und haben eigentlich genau das Gegenteil gefunden. Also seit der Umstellung, seit dem Launch als Open Access Journal in 2011 gab es eigentlich nur ein stetiges Wachstum. Jetzt auch kein unfassbarer Anstieg, aber ein stetiges Wachstum nach oben, sowohl bei den Submissions als auch bei den letztlich veröffentlichten, also unter Open Access Lizenzen veröffentlichten Papers. Und dazu haben sie die Studie natürlich auch veröffentlicht auf UKSG Insights. Kann man sich das Paper angucken.
Ja, ich möchte hier nochmal was ganz anderes, das ist nur eine formale Sache. Leute, Pie-Charts sind tot. Macht man nicht mehr.
Wobei, wenn du dir mal Figure 2 anguckst.
Mache ich gerade, genau.
Für diese Darstellung finde ich Pie-Chart super, weil man sieht, 48% der Einreichungen und der Veröffentlichungen kommen aus China.
Ja, das ist richtig. Das würdest du bei einem schönen Stack-Bar-Plot aber auch sehen.
Ja, also, aber das wäre nicht so erschlagend. Ich finde, das Schöne an so einem Pie-Chart hier ist, dass das sozusagen wie eine Gegenüberstellung ist. China auf der einen Seite und der Rest der Welt auf der anderen.
Ja, okay, das kann ich kaufen, aber allgemein ist das Problem bei Pie-Charts, dass wir Winkelinformationen sehr schwer wieder in eine Zahl in deinem Kopf übersetzen können. Das ist ja sozusagen, wir kodieren mit Visualisierung Werte. Und ich kann mir auch eine Tabelle anschauen, das wird mein Gehirn nicht so gut verstehen, deshalb mache ich Grafiken. Das Wichtige ist, dass man Grafiken nicht so konzipiert, dass sie eine falsche Zahl ins Gehirn setzen. Mhm. Und Flächen interpretieren wir schlecht und Winkelinformationen auch. Das ist Forschung aus den 80er Jahren und ist bei vielen, vielen Wissenschaftlern immer noch nicht angekommen. Vielleicht machen wir mal irgendwann eine Folge nur zu Visualisierung und solchen Sachen. Es ist leider der Gang und Gäbe genauso wie diese Balkenplots mit Error Bar, wenn man zwei Messungen gemacht hat oder drei. Das geht auch nicht, Leute. Es gibt ganz viele solche Beispiele, wo man das nicht macht. Ich stehe auch auf vielen Papern drauf, wo das noch drin ist, aber ich habe immer meinen Protest geäußert. Will ich nur mal hier mal festhalten, ich war nicht schuld. Ich habe gesagt, nein, ich will das nicht. Aber okay, gut. Anyway, dennoch ist es, denke ich, ein interessantes Beispiel mal aus der chemischen Ecke, mit der ich gar nicht mehr viel zu tun habe, obwohl ich mal Biochemie studiert habe, muss ich natürlich sagen.
Ja, vor allen Dingen ist das ein Beispiel, nachdem wir in der letzten Episode ein Negativbeispiel aus der Richtung hatten, ne? Also die Sache, die gerichtliche Sache ResearchGate gegen die Vereinigung der STEM-Verlage unter der Federführung der American Chemical Society.
Genau, also man muss sagen, allgemein, sagen wir so, das ist zumindest mein Bauchgefühl, ist die Chemie doch etwas konservativer eingestellt in verschiedensten Sachen, besonders Open Access und auch Open Data und solchen Sachen, habe ich mir sagen lassen. Noch konservativer als die Biologen, sagen wir das vielleicht mal so. Jetzt trete ich gleich zwei Gruppen auf den Fuß. Na gut, wie auch immer. Ja, aber das ist hier mal ein schönes Gegenbeispiel, ja, genau. Gut. Achso, du wolltest noch den einen wieder einbauen hier, den wir gerade etwas übergangen haben erstmal.
Ja, nachdem wir schon so an zwei Punkten so ein bisschen positiv gestimmt sind, es gibt tatsächlich auch eine positive Bewegung hin zu Open Access Journalen. Wir hatten es ja, ich glaube, es ist mittlerweile schon anderthalb oder zwei Jahre her, dass wir erinnern uns, es gab ein Journal aus dem Bereich der Linguistik. Genau. Wo es sich zutrug, dass das, wenn ich mich nicht täusche, das gesamte Editorial Board, was nicht mehr mit der Veröffentlichung als Closed Access Journal einverstanden war, zurückgetreten ist und mit Glossar ein neues Linguistic Journal als Open Access Journal gegründet hat. Ich glaube, das war der erste Fall, wo tatsächlich so ein gesamtes Editorial Board als Protest zurückgetreten ist und was Eigenes auf die Beine gestellt hat. Und jetzt gab es einen neuen Kandidaten, bei dem das im Prinzip genauso lief, nämlich das Journal of Algebraic Combinatorics, wo ebenso, wenn ich mich nicht täusche, das gesamte Editorial Board geschlossen zurückgetreten ist und ein neues Open Access Journal aufgemacht hat, nämlich Algebraic Combinatorics. Ja, selbes Themengebiet, bloß halt mit einem Veröffentlichungsmodell, was frei und offen und damit er ihrem Gewissen mit ihrem Gewissen zu vereinbaren war. Und was ich, das kann ich natürlich nur begrüßen. Und ich finde das eine bemerkenswerte Bewegung, weil da ja schon über die Jahre dann in so einem Editorial Board ja im Prinzip dieser Gedanke verfestigt sein muss. Und es mich dann echt wundert, dass man es dann nicht geschafft hat, den Verleger des Journals davon zu überzeugen. Also das hat für mich wieder so ein Zeichen, wie sturköpfig diese Verlage sein müssen. Und sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, diesen Weg zu gehen, obwohl das gesamte Editorial Board im Prinzip dafür sein dürfte. Und das einfach nicht in meinen Kopf reingeht, warum man sich dann nicht hinsetzt mit solchen Leuten und mit ihnen zusammen dann sagt, okay, ich als Verlag trage dann jetzt das Risiko, dann helft mir bitte, das so umzubauen, dass ich trotzdem weiter als Unternehmen auch existieren kann und auch meinen Angestellten damit eine Zukunft gewährleisten kann. Ich meine, das ist doch der beste Kickstart, den du überhaupt haben kannst, wenn du Leute hast, die sowas aktiv betreiben wollen. Dann kannst du doch dir sicher sein, dass sie das auf jeden Fall auch mit Herzblut machen. Und das verstehe ich an der Stelle einfach
nicht. Ja, vor allem jetzt haben sie gar keine Einnahmen mehr
davon. Genau.
Ne? Das ist klar, es sind sicher Einbußen, weil die nämlich auch auf Fair Open Access setzen. Das heißt, dass da wir hatten durch Fair Open Access schon mal vorgestellt. Ne? Das heißt, das ist ein Konzept, wo auch die Artikelpreise gering sein sollten. Und das ist Maximum so $1,000 in der Art. Ne? Aber das ist halt also eingeschränkt natürlich. Ja, das ist halt leider so, dass natürlich, wenn du so ein monetäres System hast, was dann auch wie so ein Tanker sich bewegt, dann kannst du leider häufig nicht mehr ändern. Ich stimme dir zu, ich bin auch sicher, dass das Editorial Board da erstmal versucht hat, sehr, sehr lange auf die einzuwirken. Denn es ist ja auch für die jetzt, was einen anderen Publisher zu suchen oder das ganz anders zu machen, ist natürlich auch Riesenaufwand.
Genau.
Auf der anderen Seite ist natürlich auch super, dass sie das trotzdem gemacht haben. Und man muss sich immer vorstellen, das ist eigentlich das Beste, was passieren kann. Nämlich, dass dadurch nämlich auch die Community weiß, okay, ich kann weitermachen wie vorher, da sitzen dieselben Leute drin. Und das sind auch Leute, die so ein Editorial Board sind meistens die wie sagt man, die Silberrücken, ne? Sozusagen, genau. die gestandenen Leute, die natürlich auch in Berufungsboards und sowas drin mit sitzen, in Berufungskommissionen mit drin sitzen und die natürlich auch entscheidenden Einblick oder entscheidende Mitwirkung an solchen Karrieren haben können. Und wenn die komplett dahin wechseln, dann gibt es ein super Signal in der Community und man kann sich da einfach hinbewegen und muss jetzt nicht als kleiner Einzelkämpfer jetzt für Open Access in einem Journal seine Sachen publizieren, was in der Community nicht so akzeptiert ist. Ja. Und das ist super, wenn genau da die Großen und die Altvorderen sagen, okay, wir machen das jetzt mal so. Also Hut ab, immer wieder in die Richtung, das ist echt klasse. Und das hoffen wir doch bald noch mehr zu sehen.
Genau. Und das Mathematik-Journal ist halt jetzt unter die Dachorganisation oder unter die Fittiche der Fair Open Access Alliance oder Alliance gerutscht. Das ist ja sozusagen so ein niederländisches Konstrukt, wo sich verschiedene Organisationen zusammengefunden haben, um genau diesen Weg des Fair Open Access mal institutionell unter ihre Fittiche zu nehmen. Und mittlerweile gibt es da eine ganze Reihe von Unterorganisationen, LingOA, wo man Glossa findet, MathOA now, jetzt mit dem Mathematik-Journal. Es sind aber, glaube ich, schon mehrere Mathematik-Journals da. PsyOA für Open Access Journals im Bereich Psychologie, dann die Open Library of Humanities und unter anderem kennen wir auch das Center for Open Science. Mhm. Finde ich ganz interessant und wieder Kompliment nach Hannover. Die TIB ist kürzlich, wobei das auch ein längerer Begriff sein könnte, als Mitglied dieser FOAA, dieser Fair Open Access Alliance, beigetreten.
Sehr schön, das hatte ich noch dicht auf dem Schirm. Hier unten steht es auch mit dabei, ja. Sehr gut. Sehr gut. Wie immer alles richtig gemacht, TIB.
Genau. Wo wir gerade schon dabei waren, den Kopf zu schütteln über die Entscheidungsunwilligkeit oder die Trägheit oder vielleicht auch die Dummheit eines Verlagshauses, bleiben wir doch bei Elsevier. Nicht, dass Elsevier dumm ist.
Gottes Willen. Nein.
Im Gegenteil. Aber vielleicht ein wenig behäbig.
Ja.
Unmutig oder weiß ich nicht was. Um nicht noch weitere Adjektive, die uns rechtlich in Schwierigkeiten bringen können, aus meinem Kopf zu graben. Wusstest du, dass Ende September jemand aus dem Hause Elsevier auf dem hauseigenen Blog mal eine Vision aufgeschrieben hat und niedergeschrieben hat, wie sich das Verlagshaus eigentlich seinen Open Access Weg oder seinen Weg in die Open Access Welt vorstellt?
Ich bin über deinen Link tatsächlich dazu geraten. Vorher hatte ich es nicht auf dem Schirm, aber ich habe mich herzlichst amüsiert.
Ich.
Wollen wir mal diskutieren, was da Visionelles dabei war?
Ja, ich weiß nicht, zuerst mal kann man sagen, das wurde nicht von irgendjemandem geschrieben, sondern das wurde geschrieben von Gemma Hirsch. Und Gemma Hirsch ist niemand anderes als Vice President bei Elsevier für Open Science. News für mich, es gibt einen Vice President für Open Science bei Elsevier.
Das ist schon mal ein ziemliches Statement.
Ja, auf jeden Fall. Und Frau Hirsch hat also diesen Text geschrieben, der so ein bisschen nichtssagend ist, finde ich. Ja, greift halt so ein bisschen die gegenwärtigen Bewegungen in diesem Markt auf, schaut so ein bisschen auf die Max Planck Digital Library, insbesondere angeknüpft an das White Paper, was von Ihnen veröffentlicht wurde zum Thema Open Access Transformation auf so einer wirklich großen Ebene. Schaut auch auf das, was da in der Europäischen Kommission natürlich gerade in dem Bereich passiert und in den letzten Jahren mit dem Horizon 2020 Programm in Sachen Open Access passiert ist. Und kommt dann zu solchen Sätzen wie das Elsevier und auch andere Verlagshäuser aus diesem Science, Technology und Medicine Bereich ja im Grunde damit übereinstimmen, ne? Generally agree. Das ist auch immer super. Aber sie kommt nicht umhin, auch die wirtschaftliche Perspektive mal anzugucken. Und das halte ich für ein Unternehmen auch immer einen validen Faktor. Das ist, halte ich sogar für einen Faktor, den ein Unternehmen machen muss. Sonst würde es sich ja irgendwie auch selber in die Tasche lügen.
Genau.
Aber sie macht das natürlich unter einem anderen Aspekt. Ne? Sie macht das nicht unter dem Aspekt, für den Elsevier ja so in der Kritik steht, als einer der größten, ich glaube, als eines der Unternehmen mit dem größten Reingewinn, ne? So irgendwie Platz 4 nach Apple oder sowas.
Mhm. Nee, vor Apple.
Oh, vor Apple sogar noch.
Also ich habe hier in meinem Office habe ich eine ältere Tabelle hängen,
ja.
Ist nicht mehr ganz up to date. Da ist sogar Wiley noch vor Elsevier, aber da hat Elsevier noch 36%. Apple hat auch 36, aber Elsevier ist, wie schon gesagt, jetzt auf die 40 hoch, ist veraltet, wie schon gesagt, aber sagen wir mal so, grob 40% Reingewinn. Das ist noch vor Coca-Cola, BMW und verschiedenste andere Sachen.
Genau.
Das heißt, und man muss sich vor allen Dingen auch vorstellen, das ist letztendlich Steuergelder in Shareholder Value. Das ist eine Ressource, die wir sozusagen vom Steuergelder generieren lassen und die wir dann sozusagen diesen Menschen in die Hand drücken, damit sie dann wieder zu uns kommen und wieder Geld dafür verlangen. Also, aber bitte weiter ausführen.
Mhm. Und sie macht das nicht auf der Ebene, sondern sie guckt sich mal die Ebene an, die für die Wissenschaftler wichtig ist, was ich auch für einen validen Weg halte, nämlich die Article Processing Costs. Was muss ich eigentlich zahlen an einen Verlag, damit er mir, damit er mein Paper veröffentlicht? Und damit schaut sie ja schon so ein bisschen auch in Richtung dieser enormen Gewinnspanne, weil natürlich Elsevier aus seinen doch recht hohen Article Processing Costs bestimmt einen massiven Anteil dieses Reingewinns auch erwirtschaftet. Und sie macht das mit einem Money Quote, im wahrsten Sinne des Wortes.
Das ist so geil.
Ja. Der bei mir nur Kopfschütteln hervorgerufen hat. Denn ganz im Gegenteil, ganz entgegen der Annahme, die man jetzt annehmen würde, dass man dann vielleicht auch ein bisschen die Article Processing Costs reduzieren würde, weil man das aus vielen Journals ja auch bisher schon sehen konnte, geht Frau Hirsch davon aus, dass Elsevier, wenn sie in der Transition zu einem Open Access Verlag oder zumindest in Teilen sein werden, die Article Processing Costs eigentlich noch erhöhen würden.
Genau.
Und schreibt, ich zitiere: "We believe that the primary reason to transition to Gold Open Access should not be to save money. It won't, and there will be winners and losers as costs are redistributed, but that it would be better for research and scholarship that it is a goal worth achieving, even if it were to cost some institutions more money." Und das finde ich ehrlich gesagt, das ist so nach dem Motto, wisst ihr, ihr wollt doch veröffentlichen, also nach unseren Regeln oder gar nicht.
Genau.
Das ist wirklich, und ich frage mich, ich meine, für mich zeigt das so ein bisschen, dass Elsevier auf diese ganzen Bestrebungen, die es jetzt auf verschiedenen Ebenen gibt, im Projekt Deal sehen was, in diversen Universitäten, die ihre Verträge mit Elsevier aufgekündigt hatten, hatten wir auch in der letzten Folge. Kann man ja annehmen, dass Elsevier an einigen Stellen gerade an der Front steht und sich eigentlich rumschlagen muss und Einigungen finden muss. Und ich finde, dieses Statement und dieser ganze Text ist eigentlich ein einziges Zeichen, dass es Elsevier im Prinzip scheißegal ist. Und das finde ich ziemlich krass.
Also es zeugt zum, also sagen wir so, es gibt verschiedene Gründe, warum man sowas sagen kann. Das heißt einfach vielleicht einen extremen Gegenpol generieren, dass man sich dann in Verhandlungen wieder irgendwo in der Mitte trifft und diese Mitte ist der Ausgangspunkt.
Ja.
Es kann auch rein suggestiv sein, ne? Ihr wollt doch eigentlich hauptsächlich offenes Wissen haben. Da muss man doch auch mal etwas tiefer in die Tasche greifen. Es kann ja nicht alles sein wie vorher. Wir wollen ja auch den Wandel. Aber der Wandel kostet halt etwas. Das machen wir für euch. dass man das sozusagen hier so ein mantramäßig runterbetet, damit das auch jeder schön copy-pasten kann und dann auch selber so weiterverbreiten kann. Vielleicht ist es auch jetzt ein reines Rückzugsgefecht, was sie fahren. Also ich verstehe es auch nicht als irgendwas anderes. Sie können nicht so blind sein und nicht irgendwie langsam mal den Scherbenhaufen um sich herum ansehen und oder in sich ansehen und sowas wirklich glauben. Das glaube ich aber nicht, dass die so blind sind. Das wäre für mich sehr erstaunlich. Wir hatten es schon häufiger. Wir würden sehr gerne ein paar Minuten mal in die Köpfe von diesen Menschen setzen und das verstehen. Mhm. Was ist, warum macht man sowas? Es gibt ja eine ganze Batterie von diesen Schreiben, die wir schon mal rausgekramt hatten. Und das hier ist aber doch, glaube ich, setzt der Ganzen eine Krone auf bisher.
Ja. Und sie bezieht sich dann natürlich, sie baut das ja so ein bisschen argumentativ auch auf, dass das im Prinzip gar nicht aus ihrer Feder kommt, sondern sie bezieht sich da ja auf auch eine Aussage der International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers, das sind diese STM-Verlagsgruppe.
Genau.
Die ja gesagt haben, dass die durchschnittlichen Article Processing Costs steigen müssten, um die notwendige Infrastruktur zu tragen.
Ja, ich hätte da ganz gerne einfach mal eine saubere Berechnung.
Ja.
Also mal so klare Zahlen, was denn auch wo reinfließt. Das finde ich ja auch mal interessant. Einfach mal aufgeschlüsselt, wenn Sie meinen, es wird teurer. Warum wird es denn dann genau teurer? Denn die Leistung, die vollbracht wird, ist ja eigentlich die gleiche, oder? Und jetzt fände ich persönlich sehr interessant, wie da die Geldflüsse sich verändern sollten und warum da jetzt plötzlich mehr Geld reingepumpt wird, als es jetzt schon der Fall ist.
Ja. Ich glaube, dazu müsste man wirklich erstmal, und das ist, glaube ich, der Punkt, an dem es immer scheitern wird, gucken, was macht denn eigentlich Elsevier gerade mit in diesem Prozess der Paper-Veröffentlichung. Das heißt, genau. Wo schöpfen sie überhaupt Wert im Sinne von, der bezahlt werden müsste? Ne?
Ja, richtig.
Und ich glaube, da wird an der Stelle niemand für Transparenz sorgen, weil ihnen, glaube ich, das am ehesten ein Kontraargument geben würde.
Ja. Der Meinung bin ich auch.
Klar ist Open Access, und da gehe ich total mit, wenn man das auf breiter Ebene machen will, ein sehr, sehr kostspieliges Unterfangen, weil man nämlich tatsächlich einfach Infrastruktur finanzieren muss, die nicht nur jetzt funktioniert, sondern auch noch in 50 Jahren funktioniert. Das immer wieder unter dem Aspekt auch von Technologie verändert sich. Also das ist sozusagen ein konstanter Kostenfaktor, wird das sein. Na, und das haben wir ja auch in diversen Folgen schon angesprochen, insbesondere in der Folge zur Open Science Conference, wo ja auch gesagt wurde, wir müssen anfangen, auch Rücklagen zu bilden für Infrastrukturfinanzierung. Ja, und da diverse Modelle besprochen werden. Aber auf dieser Schiene zu argumentieren, ohne sozusagen transparent zu argumentieren oder ohne das mit vernünftigen Argumenten zu tun, nämlich mal klar zu machen, was aus ihrer Sicht denn dann für diese höheren Kosten genau verantwortlich wäre, das halte ich einfach für, ich glaube einfach für eine Provokation.
Ja, das ist einfach für den Informationsgradienten aufrechtbehalten und einfach FUD, also Fear, Uncertainty, Doubt streuen. Das ist, glaube ich, die Strategie hier. Und also wie du selber sagst, natürlich ist auch Aufbau von solcher Infrastruktur nötig, aber das macht momentan jeder Verlag selber auch. Ne? Das heißt, wir haben da eigentlich redundante Entwicklung. Spricht nichts dagegen, eine gewisse Diversifizierung zu haben, muss man natürlich immer sagen, das macht einen auch resilient, sagen wir es mal so. Ne? Wenn alle auf eins setzen dann, und das Ding dann umfällt, dann haben wir alle gelitten. Aber sozusagen mal so, da kann sich ja auch ein kleinerer, gesunder Markt mit auch Kompetition ausbilden, der aber offen ist und der auch viele redundanten Entwicklungen dann wieder einschränkt, was wieder Ressourcen spart. Also da fallen mir doch einige Modelle ein, die viele gute Sachen verknüpfen und wahrscheinlich doch sehr viel kostengünstiger sind als das, was uns hier gerade geboten wird, weil hier natürlich auch hier Geld abfließt. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Also die Wertschöpfung muss geklärt werden, aber auch wie viel von diesem Geldstrom jetzt auch wirklich einfach nur in die Finanzbranche und dann, sagen wir so, als finanzielle Mittel abfließen.
Ja.
Aber ohne transparent kann man das nicht entscheiden. Und ohne diese Daten kann man ja auch keine sinnvolle und valide Entscheidung auch treffen.
Ja.
Aber wir können uns mal wieder bei Elsevier bedanken. Wir haben jetzt hier, ich weiß gar nicht, wie lange wir darüber gesprochen haben, hier mal wieder ausreichend Gesprächsstoff gegeben, um doch eine interessante und schöne Folge zu gestalten. Das ist immer wieder herzerfrischend, was da rausgekramt wird und wie man das besprechen kann.
Also ich meine, dass dieses Verlagshaus sorgt bei mir sogar für einen gesundheitlich positiven Aspekt, weil ich als Metaller natürlich öfter headbangend den Kopf nach oben und nach unten bewege und dadurch in dieser Bewegungsachse eigentlich eher Schmerzen habe. Und Elsevier sorgt beständig dafür, dass ich auch nach links und rechts bewege durch heftiges Kopfschütteln. Insofern vielen Dank dafür.
Nicht zu laut sagen, sonst schicken sie noch eine Rechnung.
Oh ja, stimmt.
und eine NDA noch oben drauf, dass du es bloß nicht weitererzählst. Okay, bevor wir uns jetzt zu sehr juristisch aus dem Fenster hängen und wir dann Spenden einsammeln müssen, um uns aus dem Knast freizukaufen. Ja. Lassen wir das Thema liegen. Ich denke, der Text lohnt sich aus verschiedenen Perspektiven. Und vielleicht wird es erst irgendwann mal aufgelöst und wir wissen, was sie damit genau meinten.
Genau.
Gut.
Ja, wir haben noch was mehr als Open Access. Wir haben noch ein paar Tools.
Yay.
Ein paar wenige, zugegeben, aber.
Aber sehr schöne.
Ein Schad zumindest. Genau. Heute Morgen habe ich mich mal wieder mit Open Knowledge Maps beschäftigt. Ich finde, das war ein Projekt, was von Anfang an mir sehr sympathisch war, weil ich auch ein recht visuell orientierter Mensch bin. Sprich, ich fand es schon immer irgendwie cool, wenn auch Themen visuell aufgearbeitet wurden. Ne? Es gab so, ich kann mich daran erinnern, vor 7, 8 Jahren gab es diesen Debate Graph und sowas, ne? Wo du sozusagen Diskurse, öffentliche Diskurse versucht hast zu visualisieren und gemeinsame Standpunkte und so weiter herauszustellen, als in so einem visuellen Muster dargestellt und dass du sozusagen einen Diskurs auch visuell dir erschließen konntest. Und so ein ähnliches Konzept verfolgt ja Open Knowledge Maps, ist ja ein Projekt, was glaube ich entstanden ist rund um Peter Kraker.
Genau.
Der hat sich ein sehr, sehr spannendes Team zusammengesucht mit sehr fähigen Leuten, die alle auch echt sympathisch sind, wenn man so ihnen begegnet. Und dieses Team arbeitet jetzt seit einer geraumen Zeit daran, tatsächlich diese Open Knowledge Maps von der Idee in ein, ja, ich nenne es mal Produkt zu überführen und machen das wirklich stringent und gut. Und ich glaube, offiziell gelauncht wurde es Anfang des Jahres, wenn ich mich nicht täusche. Kann auch sein, dass es schon ein bisschen länger her ist, weiß ich nicht so ganz genau. Auf jeden Fall kann man unter openknowledgemaps.org sich sozusagen genau das tun. Man kann sich wissenschaftliche Literatur und damit im Prinzip auch wissenschaftliches Wissen visuell erschließen. Ne? Es gibt ist eigentlich eine Suchmaschine, die dahinter steht, du hast so einen klassischen Suchslot, in den du Suchbegriffe eingeben kannst und du kannst in zwei Bereichen suchen oder in zwei Datenbanken suchen. Das eine ist PubMed, kennt glaube ich jeder, insbesondere natürlich mit so einem heftigen biomedizinischen Einschlag.
Genau.
Und das andere ist BASE, das ist glaube ich die Bielefeld Academic Search Engine. Wenn ich mich nicht täusche.
Ja, BASE, genau, das ist auch, muss man sagen, ein ziemlich guter Player in diesen offenen Sachen.
Ja, eindeutig. Und was man dann rausbekommt, das rödelt dann so ein bisschen bei den meisten Begriffen. Und was man dann rausbekommt, und ich habe das mal heute Morgen einfach am Begriff Open Science gemacht, ist im Prinzip eine wissenschaftliche Karte, an der man zwei Dinge ganz gut ablesen kann. Das eine ist, man sieht, man sieht die zu diesem Thema veröffentlichten wissenschaftlichen Artikel. Und die sind, diese Vielzahl von Artikeln, im Fall von Open Science sind es 100 Dokumente, die gefunden wurden über die Suche. Ich habe jetzt in BASE gesucht. Die sind geclustert, sieht man dann so in unterschiedlich großen Kreisen, geclustert sind sie nach den inhaltlichen Themen, mehr oder weniger. Ich vermute, dass ein Stückchen vor allen Dingen diese Clusterung geschieht über die Keywords, Vielleicht läuft im Hintergrund auch noch ein bisschen mehr, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Und man sieht auf diesen Kreisen zum einen natürlich über die Größe und so ein bisschen durchschimmernd über die Anzahl der darunterliegenden Dokumente, sieht man halt auch die Schlagworte. Das heißt, was man hier erkennen kann, ist, dass in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Aspekte von Open Science untersucht wurden, und man kann sozusagen dann Kontextgruppen erkennen oder Inhalts- oder Paper, die sozusagen thematisch nah beieinander sind. Und dann kann man halt in diese einzelnen Kreise reingehen und sieht dann die einzelnen Paper aufgelistet und kann sich die Paper anzeigen lassen, sieht auch gleich die Aufstellung von diesen 100 Journals, die gefunden, von 100 Papers, die gefunden worden sind, 57 Open Access. Und das Schöne ist, dass Open Knowledge Maps einem, wenn es Open Access Paper findet, auch gleich die PDF-Version in einem Viewer dazu gibt. Das heißt, man muss nicht erst das Paper runterladen, sondern es geht einfach im Viewer auf, man kann direkt in das Paper reinschauen. Und ansonsten verlinkt es immer die den Ort, wo das Paper zu finden ist. Und das finde ich einfach einen sehr, sehr coolen Weg, um sich ein wissenschaftliches Thema zu erarbeiten. Abseits davon, dass man bestimmte Zitate sucht oder dass man bestimmte Themen auf einem sehr, sehr speziellen Aspekt sucht. Ich glaube, hier geht es tatsächlich einfach ums Entdecken. Und das ist ganz cool. Und was es mir erlaubt ist, oder wie ich es nutzen würde, ist zu gucken, ob ein bestimmtes Themengebiet, ob ein bestimmtes Thema vielleicht sogar, wo das unter welchen Aspekten schon mal aufgegriffen und wissenschaftlich bearbeitet wurde. Und dann um dann zu gucken, wo finde ich vielleicht Ansatzpunkte, die für mich nützlich sind? Wo sind vielleicht Themen dieses oder Kontexte dieses Themengebiets, die schon bearbeitet wurden, die für mich irgendwie in irgendeiner Art und Weise spannend sind? Oder vielleicht kann man es auch sogar dahingehend nutzen, wo sind eigentlich sozusagen Whitespots? Ne? Also was sind vielleicht auch Aspekte eines Themas, die noch nicht bearbeitet wurden? Und das finde ich einfach eine ganz coole Art, um so ein bisschen durch diese Welt der ja durchaus auch extrem anwachsenden wissenschaftlichen Erscheinungen sich zu navigieren.
Das ist, denke ich, ein sehr gutes Tool, gerade wenn man sich was neu erschließen möchte, würde ich sagen, dass man da einfach ein bisschen Gefühl für bekommt, wie ist das Ding aufgebaut eben. Also die Webseite sagt auch irgendwie, Konzepte sollen da vermittelt werden. Also sozusagen, ich kriege einen Überblick über die verschiedenen Konzepte, die Teil der ganzen Sachen sind. Und die Entwicklung ist schon ziemlich rasant, muss man sagen. Also haben wir das nicht auf der Open Science Konferenz gesehen, oder war das auf der Wikisite?
Genau, also auf der Open Science Conference hat, glaube ich, Peter und seine Kollegen auch eine Poster-Session, aber wir hatten ihn auch kurz interviewt auf dem Barcamp.
Ja, genau. Und das ist, und ich glaube, ich habe es auf der Wikisite, hat er, glaube ich, eine Präsentation gehabt. Aber da hat sich viel getan, das ist auch wirklich sehr fancy, sehr snappy, also es läuft alles sehr glatt und auch schon von den ganzen Visualisierungen, es macht richtig Spaß, darin rumzuklicken, das ist echt eine schöne Sache. Ich denke, an der Keyword-Findung kann man noch ein bisschen arbeiten, aber das ist natürlich auch nicht ganz ohne solche Sachen zu extrahieren. Das ist natürlich dann schon der Knackpunkt bei solchen Sachen. Aber es gibt auf jeden Fall einen guten Überblick in solche Sachen, um einen Überblick zu gewinnen, um ein Thema erstmal reinzuschnuppern und dann vielleicht dann weiter darauf zu arbeiten. Ne?
Genau. Ich denke, da ist auch an dem Punkt der visuellen Möglichkeiten noch nicht alles ausgeschöpft. Ne? Also jetzt könnte man wahrscheinlich sogar hergehen und drüber nachdenken, ob man vielleicht bestimmte Aspekte farblich nochmal visualisiert. Vielleicht guckt man sich da an oder hangelt sich vielleicht an solchen Registern wie dem der Open Access Journal Database entlang und versucht eine Kategorisierung nach Themengebieten, also nach Fachgebieten farblich zu machen oder sowas. Also da könnte ich mir diverse Sachen vorstellen. Ne? Ich denke, da sind noch viele Möglichkeiten. Schön, wirklich sehr schönes Projekt, finde ich.
Ja, wieder Daumen hoch, Peter. Gut gemacht.
Und kann ich, also wenn ich mit Studenten rede, die irgendwie über ihr Bachelor-Thema, aber vor allen Dingen so über ihr Master-Thema oder sowas nachdenken, denen lege ich Open Knowledge Maps generell ans Herz, weil das wirklich auch so ein bisschen dir erlaubt, mal visuell zu erfassen, was ist da draußen eigentlich an Forschung unterwegs zu bestimmten Themen? Und was sind so die angrenzenden?
Schön. Sehr gut. Noch ein Tool. Du warst sehr, sehr fleißig. Ich war faul.
Ja, ich hatte heute Morgen mal eine Stunde, die ich nicht anders verbringen konnte als mit Textarbeit.
Ich war auch nicht faul, muss ich sagen. Ich war anders beschäftigt.
Genau. wir hatten in Folge 39 mal so einen Blick auf Tools geworfen. So einen ausschließlichen Toolblick. Ne? Und da hatten wir
auch schon so lange her, vermaledeit, 39?
Ja, wow. Februar 2016.
Okay. Wow.
Und da haben wir unter anderem auch einen Blick auf Tools aus dem Bereich Electronic Lab, Workflow-Tools und elektronische Lab-Notebooks und sowas geworfen und hatten damals zwei Tools erwähnt, nämlich Protocols.io und Cynode. Und ich habe jetzt kürzlich mal einen Blick auf beide wieder geworfen und das ist echt vorangegangen. Also die Webseiten haben sich so ein bisschen verändert, aber das ist jetzt vielleicht nicht der ausschlaggebende Faktor, auf den man gucken kann. Aber vor allen Dingen haben sich die Funktionen erweitert und ich habe auch den Eindruck, dass man da eine Userbasis dazu gewonnen hat, was ja für solche Tools einfach das Entscheidende ist. Und wir hatten damals Cynode erwähnt, weil es noch ziemlich frisch war. Und auch die haben sich ordentlich weiterentwickelt und fangen jetzt an, rum zu experimentieren. Und das finde ich ziemlich cool. Die haben nämlich jetzt angefangen, mal zu versuchen, ob man vielleicht sowas wie künstliche Intelligenz dazu benutzen kann, um in diesem Workflow, der ja irgendwann auch dahin geht, dass man festschreiben muss oder dass man niederschreiben muss, was man eigentlich gemacht hat. Spätestens nämlich, wenn es zur Auswertung geht und zum Publizieren eines Papers kommt, sollte man in irgendeiner Form ein Manuskript erstellen, dass das Experiment die Untersuchung beschreibt in den Workflows mit allen Informationen, die dazugehören, wahrscheinlich in den Ergebnissen, in der Analyse und in der Resultatefindung, was man daraus schließt. Und Cynode experimentiert gerade mit so einem künstlichen Intelligenzalgorithmus rum, der dir versucht, auf Basis deiner Experimente, die du festgelegt hast und der darin befindlichen Informationen, mal so ein Manuskript zu generieren. Und das ist im allerersten Schritt irgendwie ganz nett, aber ist natürlich noch nicht weit gediegen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, was sie da machen, ist, sie durchsuchen einfach die Textbasis, die die ohnehin schon niedergeschrieben ist und versuchen, die in einer möglichst sinnvollen Struktur ablaufend hintereinander zu fassen. Das heißt, du findest im Prinzip da die Textblöcke drin. Was sie noch nicht drin haben oder Textversatzstücke, was sie noch nicht drin haben, ist beispielsweise, sie übernehmen, glaube ich, noch nicht so richtig Zitate und machen die kenntlich. Das heißt, wenn du irgendwo schon oben dich schon mal auf was beziehst, auf andere Forschung beziehst und das als Zitat kenntlich gemacht hast, ist das nicht garantiert, dass das auch als Zitat übernommen ist, was natürlich doof ist, weil man dann sehr, sehr genau hingucken muss und dann wieder drüber gehen muss und darauf achten muss, dass man es wieder als Zitat kenntlich macht. Aber das ist ein spannender Ansatz, ne? Und wenn wir sozusagen weg über das Textmining hinausgehen, hin zu Text verstehen und dann vielleicht diesen Algorithmus ein bisschen verbessern, dass er nicht nur die Textblöcke als Versatzstücke nimmt, sondern tatsächlich dann auch versucht, sinnvolle Aspekte aneinander zu bringen. Das wird nie ohne händische Arbeit vonstatten gehen, aber vielleicht ist tatsächlich so eine automatische Manuskripterstellung irgendwas, was jemandem etwas hilft. Ne? Weil ich kenne zumindest von einem leeren weißen Blatt habe ich immer ein Problem. Ne, sobald die erste Struktur da ist, fällt es mir leichter, weil ich mich dann an etwas abarbeiten kann.
Genau, das ist auch die Strategie, top-down erstmal Struktur schaffen, mit Keywords füllen, das dann weiter ausbauen. Zumindest bei mir funktioniert das mehr oder minder. Ja, ist cool. Ne? Das ist, wobei, du weißt noch, wann war denn das? Das war auch schon, wahrscheinlich auch schon über 10 Jahre und noch länger her, wo das irgendwelche Informatikstudenten für eine Konferenz ein Tool geschrieben haben, was automatisch das Paper inklusive Grafiken generiert hat, dass es dann auch akzeptiert wurde.
Genau.
Und dann wurden sie wieder ausgeladen, glaube ich, als das irgendwie rauskam, als sie darüber geblockt haben. Und wenn ich mich recht entsinne, haben sie dann noch im Hotel, in dem die Konferenz stattfand, sich einen Raum gebucht und haben dann PowerPoint auch oder Slides zumindest auch automatisch generieren lassen und haben dann sozusagen PowerPoint-Karaoke gemacht darin. Naja, gut, aber das ist ja eine etwas sinnvollere Anwendung jetzt. Gut.
Genau. Also wird man zumindest sehen, ne?
Genau, ja, stimmt. Ja, und das Protocols.io ist natürlich jetzt noch ein ganz anderes Thema, aber das finde ich auch sehr cool und da stolpert man auch immer wieder drüber, muss ich sagen. Das ist letztendlich eine Protokollsammlung. Und genau. Ich glaube, die haben sich auch wirklich ganz gut gemacht. Also ich bin zum Beispiel über Sequenziersachen auch drüber gestolpert. Und ich glaube, also ich kenne deren Businessmodell dabei nicht, aber sagen wir so, was ist das Coole? Du kannst dir deine Protokolle entsprechend abbilden und bekommst dann noch eine DOI dafür. Das heißt, du kannst das zitieren, das ist super. Du musst nicht irgendwie fünfmal in jedem Paper das Gleiche wieder runterschreiben oder das Gleiche nehmen und umformulieren, damit es bloß irgendwie nicht das Gleiche ist, sondern du kannst eigentlich sagen, haben wir wie da und da gemacht und zitierst dann dein Protokoll hier auf Protocols.io. Und es gibt mittlerweile sogar Firmen, also hier zum Beispiel, kann ich das sagen hier, ja, NEB, also auch Sachen, die wir relativ viel nutzen, das ist also für Sequenzierung, die haben ja auch, wie viele Protokolle sind es denn? 117 Protokolle mittlerweile untergebracht. Das ist eigentlich ganz cool.
Ja. Das hat so ein bisschen der auch so ein bisschen der Community-Gedanke.
Genau.
Zum Business Model kann ich ein bisschen was sagen.
Ah ja.
Es gibt, das Ganze geht ja zurück auf den Kickstarter.
Mhm.
Ja, und initial waren es, glaube ich, so um die 400 Leute, die gekickstartet haben, bis zu großen Paketen so um die 1.000 Euro.
Mhm.
Und dann unterschiedliche Abstufungen. Es gab so ein Genompaket, 500 Dollar, Dollar natürlich nicht Euro, Chromosomenpaket mit 200 Dollar und so weiter und so fort. Es gibt auch noch eine Unterseite, wo die ganzen Backer auch noch genannt sind. Und mittlerweile gibt es auch ein Pricing-Modell, was besagt, dass das öffentlich geteilte Gruppen und Protokolle sind immer frei. Also wenn man öffentlich nur auf Protocols.io arbeitet, muss man nichts zahlen. Für Non-Profit-Organisationen, für Startups und für die Akademie ist das Ganze auch frei, auch wenn man private Gruppen einrichtet. Organisationen zahlen 10 Dollar pro User pro Monat und Unternehmen kriegen dann halt auf sie zugeschnittene Pläne. Ne, also es ist so eine Mischkalkulation, Kickstarter als Anfangs, als Anschubfinanzierung wahrscheinlich, eventuell, weiß ich nicht mehr so ganz genau, eventuell noch an irgendeiner Stelle eine Förderung oder sowas, bin ich mir nicht sicher, vielleicht auch nicht. Und jetzt tatsächlich so ein klassisches Pricing-Modell in unterschiedlichen Abstufungen.
Mhm. Ja. Sehr schön. Was man vielleicht auch noch anmerken sollte, also die machen alles unter einer Creative Commons Lizenz, was von einer CC BY, glaube ich, ne? Also das heißt, das ist auch alles schön offen, muss man sagen. Also es ist jetzt kein Silo, sondern theoretisch, ich weiß nicht, ob sie irgendwo Data Dumps anbieten, aber zumindest scrapen könnte man das. Aber die Sachen sind als unter einer CC BY sehe ich hier zumindest genau abgelegt. Und ist auch so vom Konzept her ganz cool, dass man einfach, also sich hier Sachen bookmarken kann, aber man kann natürlich auch so ein Protokoll forken, also letztendlich eine Abspaltung machen und dann auch wieder verändern, ne? Was auch sinnvoll ist. Ich muss hier das Protokoll für meine Zwecke anpassen, weil ich irgendwie statt einem Gramm Positivem einen Gramm negatives Bakterium bearbeiten möchte, was auch immer, und muss da entsprechend Anpassungen machen, also irgendwie einen Schritt mehr oder einen Schritt weniger in dem Workflow durchführen und dann kann ich das sozusagen entsprechend auch wieder online stellen.
Ja, und ich vermute, dass sie noch nicht ganz break-even sind, aber dass sie mit einer hoffentlich wachsenden User-Basis wahrscheinlich auf einem guten Weg sind. Das hört sich zumindest immer so an.
Mhm.
Was ich ganz spannend finde, ist, wenn wir uns jetzt überlegen, wo das hingehen könnte, ne? Ich meine, was hält sie davon ab, eine API zur Verfügung zu stellen, die du ansprechen kannst und dann sozusagen nicht auf der Webseite händisch nach bestimmten Protokollen suchen kannst, sondern dass du sozusagen über einen Konfigurator, den du einstellst, mit bestimmten Aspekten, vielleicht hast du bestimmte Reagenzen, die du benutzt, vielleicht hast du bestimmte Arbeitsmethoden, die du benutzt, in Kombination dann und das dann in so einem Konfigurator zur Verfügung stellst und gegen die API mal wirfst und guckst, was dann an Protokollen zurückkommt.
Ja. Ne? Oder noch cooler, vielleicht noch einen Schritt weiter, sagen wir es mal so, das finde ich auf jeden Fall sehr nützlich. Man hat offene Hardware, die mit dem Ding kommuniziert und Protokolle einfach abfahren kann. Das heißt, die Sachen werden runtergezogen und dann hat man gleich sozusagen die Steps, die vollzogen werden können. Gut, ist jetzt, da muss natürlich noch sehr viel mehr Formalisierung mit reinkommen, natürlich. Das ist jetzt hier irgendwie jetzt, also nimm die Pipette und mach das hier. Also das ist jetzt, oder nimm, keine Ahnung, so viel Milliliter und pack das da rein, wie du das genau machst, ist hier nicht geklärt. Aber wenn man das natürlich noch weiter formalisiert,
ja, da kommt dann solche offenen Protokolle oder Standards zum Tragen, wie das, wie heißt das, Open Workflow Protocol oder irgendwie sowas?
Das ist, du meinst Common Workflow Language?
Genau.
Ja, das ist mehr für die, es kommt aus der Bioinformatik, aber es ist mehr so für Computational Steps. Das ist natürlich noch nicht irgendwie jetzt auf solche Hardware-Sachen, glaube ich, ausgerollt.
Oder was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass wenn man schon nach diesen Protokollen arbeitet oder welche erstellt, dann einfach die Daten zur Verfügung zu stellen und die Auswertung einfach mit sowas wie OpenML zu machen. Ne? Also, dass man auch die Verknüpfung zu anderen Plattformen, wo es sinnvoll ist, herstellen kann. Also, ich glaube, da steckt viel Potenzial drin.
Da ist noch viel Musik da, ja. Sagt man das so? Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, genau. Kann man auch viel zaubern. Ja, sehr schön.
Der Nachteil, finde ich immer, an solchen Unternehmen, die es ja letztendlich auch sind, ist, dass viele von den Ideen, die sie selber haben, nicht öffentlich diskutiert werden, weil sie natürlich auch schon verständlicherweise ein bisschen Konkurrenzdruck spüren. Aber ich würde mich würde es auch wirklich interessieren, wo ihre Ideen hingehen. Und da hört man leider nicht viel drüber oder liest nicht viel drüber. Ja. Also schon, oder zumindest liest man in der Regel kurzfristige Sachen. Das heißt, da würde ich mir tatsächlich auch ein bisschen mehr Offenheit von Protocols wünschen. Aber das ist wieder so ein Privatding.
Ich stimme dir voll und ganz zu.
Ja, schöne Entwicklung auf jeden Fall, die die beiden Tools da gemacht haben. Und ich denke, da kann man auch in ein bisschen Zeit nochmal drauf gucken.
Genau. Ja.
Und dann hatte ich heute Vormittag einen so einen Moment, wo ich dachte, Mann, wir müssen vielleicht noch ein bisschen hier und da ein bisschen mehr Kontragewicht zum Open Access-Thema schaffen. Und da hatte ich noch nicht Protocols und Synode mir angeguckt und hatte heute Morgen einfach mal einen Tweet abgesetzt und mal in die Runde gefragt, hey, kennt irgendjemand oder seid ihr gerade auf neue Tools gestoßen im Bereich Open Science oder nutzt ihr gerade irgendwas, was euch gefällt? Lasst uns das doch mal wissen. Und es kam vom Hans Zauner da etwas zurück. Ich glaube, Hans ist beim Giga Science Journal. Wenn ich mich nicht täusche, das ist das Journal oder eins der Open Access Online Journals aus dem Hause Oxford University Press, glaube ich.
Ja, die sind sehr aktiv und die machen auch sehr coole Sachen, muss man sagen. Also die haben lustigerweise als ist auch egal. Auf jeden Fall wurde ich von denen auch mal für ein Manuskript mal angesprochen. Das ist, die haben auch sehr interessante Herangehensweisen dabei. Ja. Mhm.
Genau. Und der hat mir zwei Tweets zurückgeschrieben. Der war nämlich jetzt kürzlich auf der Force 11 und meinte, da wäre er auf eine ganze Reihe von Tools gestoßen, die auch für ihn neu waren, und hatte einfach mal so drei rübergeschoben, die ich mir jetzt nicht im Klein-Klein angeguckt habe, da hat einfach die Zeit nicht gereicht, aber die ich zumindest nicht unerwähnt lassen will, und zwar die Science Fair App, die sich selbst bezeichnet als Open Source Peer-to-Peer Desktop Science Library. Ja.
Ich verstehe noch nicht, was es macht. Ich glaube, ich hatte das, irgendwann ist es mir mal über über Twitter über den Weg gelaufen und ich verstehe nicht genau, was es macht. Kannst du das kurz zusammenfassen? Denn da fehlt mir irgendwie, also es hat coole Visionen und solche Sachen, das ist Open Source, Peer-to-Peer, alles super. Okay. Genau. Was macht das denn bitte?
Ich glaube, das ist im Prinzip so ein, dürfte es, also man kann sich das runterladen, habe ich jetzt nicht geschafft. Ich glaube, es ist einfach wie so eine Art Desktop-Viewer für wissenschaftliche Paper, wo du, die du aber auch nicht unbedingt selber haben musst, sondern die du über die App suchen kannst und dann die auch anschauen kannst und auch sammeln kannst, die also Kollektionen anlegen kannst und ich glaube auch mit anderen teilen kannst. Und was sie halt machen ist, sie bauen das Ganze auf diesem Jets XML Reader auf. Der kommt ja aus diesem Lens, aus diesem eLife Projekt. Mhm. Und haben das gebaut mit Electron, also daher so eine Desktop-App. Und ich vermute, dass es in die Richtung geht. Aber wie gesagt, ich habe es mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht runtergeladen und angeguckt.
Okay.
Müsste man ja, machen. Aber ich meine, das ist ein Code for Science Projekt. Was halt von so aus der Ecke Mozilla Science Lab, eLife, Fathom Labs kommt. Und das sind zumindest, das ist zumindest eine Stoßrichtung, die in der Regel eigentlich ganz fancy Projekte machen und das nicht nur so eine Schnapsidee ist, sondern da auch ein bisschen Community-Willen dahinter steht, das zu einem bestimmten Punkt zu entwickeln. Mhm. Ja, insofern dachte ich, ist zumindest mal eine Idee wert. Ich habe es mir auch vorgemerkt und werde es mir auf jeden Fall mal angucken und ausprobieren und dann mal berichten.
Mhm. Ich sieht gut aus, werde ich mir auch mal anschauen.
Genau. Das zweite, da bin ich überhaupt nicht tief eingestiegen, weil ich beim dritten hängen geblieben bin, um ehrlich zu sein, aber ich würde es nicht unerwähnt lassen. Project von Data Project. Das ist eine Community, die sich aufgestellt hat als Open Source Community, um wie fasst man es am besten zusammen? Ich glaube, es geht auch darum, Protokolle und Daten zur Verfügung zu stellen, um Anwendungen zu bauen. Mehr weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Das ist doch schon mal ein netter Ansatz. Aber auch hier sieht gut aus. Schauen auch sehr viel auf Peer-to-Peer-Sachen. Also das heißt Dezentralisierung, derartige Sachen.
Genau. Kommt auch aus dieser Code for Science-Bewegung. Ja. Ist gefördert von der Knight Foundation. Kennt man aus vielen Projekten. Gordon und Betty Moore Foundation hatten wir heute schon mal. Ja, Alfred genau. P. Sloan. Also auch alles die, ich sag's jetzt mal überhaupt nicht abwertend gemeint, die üblichen Verdächtigen. Das heißt also die Leute, die solche Experimente gern fördern, weil sie zumindest das den Anwendungsfall dahinter auch sehen.
Spricht für diese Sache hier, genau. Ja, cool. Das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend.
Und sie haben Sticker.
Yay! Hexagonale. Was sonst?
Ganz genau. Haben wir nicht auch Hexagonale?
Ja, haben wir auch.
Ich war meiner Zeit voraus. Nein, Gott.
Du bist der Gründer der hexagonalen Logos.
Ich habe auch das in den 30er Jahren kopiert.
Ach ja.
Und das dritte Tool ist PubSuite. PubSuite kommt aus einer Ecke, die wir auch kennen, aber eher über die Protagonisten. Weiß nicht, ob dir das Collaborative, ob dir die Collaborative Knowledge Foundation was sagt.
Collaborative Knowledge Foundation?
Da finden sich so lustige Gesellen wie der Jure Triglav.
Ach so.
Wie der Richard Unna Smith.
Ach doch, natürlich. Also das Logo. Ah, doch, doch. Das. Und wer noch?
Julien Takei. Weiß nicht, ob ihr
was sagt. Ja, doch.
Das ist eine. Es ist eine Stiftung, ist es ein Unternehmen? Ich weiß es immer nicht so ganz genau. Ich will auch niemandem Unrecht tun. Das ist ein Team von Leuten, die sich in diesem Bereich Wissen, akademisches Wissen und Technologie an diesem Schnittpunkt sozusagen befinden. Und die Das Team hat mittlerweile zwei Dinge entwickelt, also eine ganze Reihe von tatsächlichen IT-Entwicklern, zwei Dinge entwickelt, zwei Frameworks im Prinzip. Das eine ist ein, wie sie es nennen, ein Publication-Framework.
Mhm.
Es fühlt sich so ein bisschen an oder es liest sich so ein bisschen wie so eine Mischung aus tatsächlich Veröffentlichungs-Framework und Kollaborations-Framework. Ne? Also es liest sich so ein bisschen, als würdest du gemeinsam auf diesem Tool an Veröffentlichungen, ob es jetzt Artikel oder was anderes ist, arbeiten können und dann den sich anschließenden Workflow in der gleichen Plattform, also Veröffentlichungsworkflow in der gleichen Plattform abgebildet haben, bis hin zum Punkt, dass es veröffentlicht ist und ich vermute dann auch darüber hinaus, dass du sozusagen dann auch tracken kannst, wie die Verteilung ist, wie die Zugriffe sind und all solche Geschichten.
Sehr schön, ja.
Ich bin noch nicht ganz hintergestiegen oder habe es noch nicht vollkommen ergründet. Ich habe auch mal auf Twitter den Jure und den Richard gefragt, ob es an irgendeiner Stelle, ob es irgendwo schon so eine laufende Demo-Instanz oder sowas gibt.
Mhm.
Sie haben jetzt den ersten großen Release schon hinter sich. Ich glaube, der erste .Dot-Release ist auch schon auf GitHub oder GitLab. Die haben ein eigenes GitLab, genau, zu finden. Aber ich habe jetzt noch keine Demo-Instanz irgendwo gefunden. Vielleicht kommt da noch was zurück, dann packen wir es einfach mit als Ergänzung in die Shownotes. Aber das kann man zumindest mal auf dem Schirm behalten, denn das sind spannende Leute, die da zusammenarbeiten. Und was ich ganz cool finde, die haben sich einen Menschen geholt, Adam Hyde heißt er, der hat das mitbegründet. Der ist, nach meinem Verständnis, ist ja mal Künstler gewesen und hat sich sozusagen in diese Technologie-Wissenschaftsschiene bewegt und war 2015 und 2016 Shuttleworth Fellow. Und der hat in seinem Blog mal in einem echt super langen Artikel mal aufgeschrieben, wie sozusagen der Prozess war zu diesem ersten Release. Nennt es auch The Road to PubSuite 1.0. Mhm. Verlinke ich mal. Und da hat er mal deutlich gemacht, dass er ursprünglich aus dieser gemeinsamen Artikelschreibrichtung kam und sich immer unzufrieden war mit den Oberflächen, mit den Interfaces, und dann hat er sich verschiedene andere Services angeguckt. Der hat angefangen, nachdem er in diese Richtung gerutscht war sozusagen für Open Source Tools und Projekte Manuals zu schreiben und Dokumentationen zu schreiben, so diese ganze FOSS-Manual-Bewegung. Und hat dann auch sowas wie Booktype und sowas genommen und hat da wirklich auch mit visuellen Beispielen mal herangeführt, wie er sozusagen für dieses PubSuite den Gestaltungsweg auch für sich empfunden hat und oder was ihn da beeinflusst hat auf dem Weg. Das ist ganz, ganz cool zu lesen.
Und ist auch alles sehr wunderschön gemacht, muss man sagen. Also es ist sehr visuell ansprechend. Ich weiß nicht, ob das jetzt aus seiner Richtung kam, aber das ist alles hier, also nicht nur sein Blogpost, sondern auch hier auf der Seite selber von der Coco Foundation.
Genau.
Sehr schön.
Ja. Also das halte ich für ein spannendes Projekt. Und das Zweite, weil ich ja von zwei Technologien oder von zwei Frameworks sprach, das Zweite nennen sie Ink Framework. Und wenn ich es recht verstanden habe, geht es da darum, dass du Inhalte und Daten konvertieren kannst in verschiedene Formate und dabei vor allen Dingen sowas nutzen kannst wie darunter liegende Metadaten. Also wenn du beispielsweise Daten hast, die du von einem in das andere Format konvertieren willst, dann passt das vielleicht mit den Metadaten nicht, dann musst du die Metadaten anfassen und das kann dir das, also musst du die Metadaten in irgendeiner Art und Weise vielleicht parsen oder sie nennen es hier normalisieren. Du kannst mit Identifiern arbeiten. Ich bin gespannt.
Ja, das schließt sozusagen fast den Bogen zu unserem Anfang. Sozusagen, wir bräuchten eigentlich Infrastruktur für die Publizierung, für die Publikation von wissenschaftlichen Arbeiten. Und da sind wir hier mit diesem Kollektiv ja schon sehr nah dran. Das ist das, also ich, das ist wirklich fertige Lösung schon rausfallen. Das ist echt schick.
Ja. Und Entschuldigung an das Team, wenn ich es nicht so ganz verstanden habe, aber es war jetzt nicht so einfach nachzuvollziehen, was sie denn tatsächlich machen.
Müsste man vielleicht mal als Feedback fast geben, ne? Dass man da noch ein bisschen Klarheit nochmal schafft.
Ja, ich meine, sie arbeiten momentan sehr, sehr viel mit tatsächlich so Übersichten, so Flow-Diagrammen und so grafischen Building-Blocks, aber du siehst halt noch keine Screenshots oder sowas von diesem Programm und ich glaube, das ist der Schritt, der fehlt, um zu verstehen, was es macht.
Ja, sehr schön.
Genau.
Runde Sache. Ja, dann haben wir hier schon den großen Rundumschlag gemacht. Bleiben uns eigentlich nur die Hausmeister-Themen. Also, was heißt, du hast hier super viele Sachen zusammengetragen und ich habe mich hier in meinem Office verkrochen. Na, nicht ganz. Bleiben uns noch die Hausmeister-Themen. Ne? Da stehen ein paar schöne Sachen an, muss man sagen. Also, freuen wir uns richtig. Also, ich zumindest, ich kann für mich sprechen, bin sicher, Matthias ist der Sache auch nicht abgeneigt.
Auf jeden Fall.
Ja, zum einen haben wir wieder, wie auch in diesem Jahr, wenn wir 2018 wieder die Open Science Konferenz begleiten und das auch dazugehörige Barcamp. Das wird dieses Jahr wieder es wird im nächsten Jahr, also 2018, wird es wieder stattfinden in Berlin. Der Termin ist
12., 13., 14., glaube ich.
Genau, der 12. ist das Barcamp und 13., 14. ist die Konferenz. Und da freuen wir uns natürlich schon wieder riesig drauf und das wird sicher wieder ein toller Austausch. Was ist noch zu sagen? Ja, also
wer auf jeden Fall weiß, dass er hingeht oder hingehen möchte, ich würde mich auf jeden Fall schnell anmelden. Denn erfahrungsgemäß ist das Barcamp auf jeden Fall ausgebucht und ich glaube auch die Konferenz war sehr, sehr gut besucht. Und ich denke, wir werden versuchen in diesem Jahr vielleicht neben uns beiden noch etwas Unterstützung zu finden. Das heißt, wer weiß, dass er hingeht und dem nicht abgeneigt wäre, mal von uns ein Aufnahmegerät in die Hand zu nehmen, lasst es uns einfach wissen. Falls da wir kein Feedback bekommen, wovon ich jetzt mal nicht ausgebe, dass wir welches bekommen, aber wie gesagt, wer da ist und da Lust drauf hat, dem dann bitte einfach Bescheid geben. Das wäre sogar noch deutlich besser. Aber ich denke, wir werden uns da zumindest ein bisschen Unterstützung suchen, denn gerade auf dem Barcamp war das dieses Jahr wirklich auch viel Hassel, den man da hatte.
Das ist sehr stressig. Vor allen Dingen, Matthias schneidet die Sachen vor Ort auch noch. Das heißt, wir rennen zwischen verschiedenen Sessions hin und her, versuchen da den Organisator oder den Moderator, was auch immer, entsprechend immer abzugreifen und mit dem das Thema zu besprechen und was sozusagen ja, in der Session besprochen wurde, um das ein bisschen in Audio zu bannen. Und das ist natürlich schon relativ viel und man will natürlich auch selber noch viel mitbekommen und das ist schon immer relativ aufreibend, macht auch super viel Spaß, aber es ist halt doch viel und plus Technik, die Matthias dann natürlich auch noch macht, sozusagen da diese Sachen zu schneiden. Von daher ist eine helfende Hand oder zwei wäre sicher cool und man muss dann nicht viel machen, man muss eigentlich sich interessante Fragen ausdenken, sich ein bisschen mit dem Menschen unterhalten und einen Aufnahmeknopf drücken.
Ne? Genau, ich denke, das ist immer der größte Nachteil, den man hat. Man kriegt halt selber von der Veranstaltung so wenig mit.
Ne? Ja,
das ist, aber
beziehungsweise man muss so gewisse Gespräche manchmal abbrechen, weil man halt doch woanders noch hin muss. Das ist eigentlich, ne, wovon sowas eigentlich lebt oder was eigentlich das Tolle ist. Du kannst halt irgendwie mit Leuten Kontakt aufnehmen, mit ihnen über solche Sachen sprechen. Das verringert sich dadurch geringfügig. Aber wenn man das jetzt auf viele Leute verteilt, dann, also da wird jetzt auch keiner dann irgendwie 200% eingebunden. Aber wenn er oder sie da mal ein, zwei Leute fragen kann, dann würde uns das schon etwas helfen.
Genau, genau. Ja, und dann planen wir eine kleine Reihe mit der Wikimedia Foundation. Foundation? Mit Wikimedia.
Mit Wikimedia.
Wir haben heute eindeutig zu viel Foundations hier drin. Genau. Zusammen mit Wikimedia, die ja eine neue, einen neuen Durchlauf des Fellowship-Programms Freies Wissen jetzt gestartet haben. Das heißt, nach dem doch anscheinend recht erfolgreichen ersten Durchlauf gibt es jetzt neue Fellows und auch, ich glaube, noch mal etwas mehr Mentoren. Also das Ganze ist auch ein bisschen gewachsen. Und ich denke, wir werden dazu ein paar Folgen veröffentlichen, wo wir uns mal das Fellowship-Programm an sich mal anschauen werden. Da sicherlich mit jemandem von Wikimedia reden. Vielleicht auch von einem der anderen Förderer sind wir uns noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, die Volkswagen-Stiftung ist da noch mit drin und der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft.
Genau.
Und dann werden wir uns sicherlich mit einigen Fellows mal zusammen kontaktieren und vielleicht auch mit dem einen oder anderen Mentor und sozusagen mal aus der Innenansicht dieses Fellowship-Programm uns angucken. Und ich denke vor allen Dingen auch die Forschung, die da die Fellows durchführen, mal an der einen oder anderen Stelle erklären lassen. Und das könnte ich mir ganz, ganz sinnvoll vorstellen.
Mhm. Also ich freue mich da auch schon wieder richtig drauf. Also so viele schöne Sachen und
so ja, wenig Zeit.
Ich wollte es nicht sagen. Genau. Nee, aber das sind sicher zwei sehr, sehr schöne Sachen, die da jetzt anstehen. Ja, da würde ich eigentlich sagen, können wir den Deckel wieder drauf machen. Matthias, war wieder schön, dass du auch so fleißig warst und ich hier wieder mich in die Hängematte legen konnte und an die Decke starren konnte.
Ja, wieder so im akademischen Mittelpunkt. Nein, Quatsch.
Genau. Nee, aber sehr schön, war doch eine runde Sache. Ich denke, diese Open Access-Lastigkeit, das ist jetzt einfach der Tatsache geschuldet, dass da viel gerade geht in der Zeit. Und von daher würde ich sagen, danke fürs Zuhören.
Genau.
Und
Anmerkungen, dann bis zum nächsten Mal. Empfehlungen genau. Oder sonst was immer gerne in den Kommentaren gesehen.
Kommentare, genau.
Und dann bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, bis dann. Tschüss.
Tschüss.